Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Wir machen alles besser, wir machen alles schneller und wir machen alles effizienter. Das ist das große Versprechen, mit dem heute in Unternehmen Prozesse optimiert werden, Synergieeffekte genutzt und Doppelstrukturen abgebaut werden. Der Management-Experte Gunter Dück, der kann all sowas aber nicht mehr hören. Und der hat ein ziemlich bitterböses Buch darüber geschrieben. Er meint nämlich, dieser überzogene Effizienzwahn, der ist nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Hölle, sondern der macht ganze Unternehmen kaputt. Und er ist gleich zu Gast in der Lesart. Heute geht es nämlich um die Risiken und Nebenwirkungen einer Turboökonomie. Und die Kritik daran, die kommt übrigens nicht nur von den üblichen linken Verdächtigen, sondern eben auch von so einem Management-Experten und auch von Wirtschaftsnobelpreisträgern. Damit fangen wir gleich an.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Den Nobelpreis zu bekommen, das ist ja wahrscheinlich für alle Forscher auf der ganzen Welt ein Traum. Für Abhijit Banerjee und Esther Duflo ist dieser Traum letztes Jahr Wirklichkeit geworden. Das sind zwei Ökonomen und sie haben 2019 den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, gemeinsam, weil sie die Ursachen und Wirkung von Armut erforscht haben. Das ist ja wirklich eine große Forschungsfrage, so die Ursachen und Wirkung von Armut global verstehen zu wollen. Und die beiden, ich glaube, die haben wirklich keine Angst vor großen Fragen. Das zeigt nämlich auch ihr neues Buch. Das heißt Gute Ökonomie für harte Zeiten. Und jetzt kommt der Untertitel: 6 Überlebensfragen und wie wir sie lösen können. Ganz schön was vorgenommen, würde ich mal sagen. Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo, Herr Raphansel.
Ja, 6 Überlebensfragen, das klingt ja sehr existenziell. Was ist das?
Ja, also es ist Migration, es ist Freihandel, es ist Ungleichheit, Armut, Wachstum und Klima.
Also eine Menge vorgenommen. Kommen wir doch mal kurz zu den beiden Personen, weil die haben nicht nur Nobelpreis gewonnen, das sind echt spannende Forscher. Wer sind die beiden?
Die sind beide Armutsforscher, sind miteinander verheiratet, leben gemeinsam in Boston und arbeiten da am MIT. Sie haben Familie, also haben Kinder auch und sie forschen eben vor allem zum Thema Armut und machen das auf eine ganz neue Art. Die machen nämlich nicht mit großen Ideen und wir stellen uns vor, dass wir die Armut halbieren und haben dazu entweder einen neoliberalen oder einen anderen Ansatz, sondern die experimentieren, die arbeiten eigentlich wie Mediziner, die machen randomisiert kontrollierte Studien. Also sie versuchen, Maßnahmen so aufzuteilen, dass eine Kontrollgruppe die Maßnahme erfährt und die andere aber nicht. Und dann guckt man, wer von beiden Gruppen entwickelt sich besser oder erreicht ein Ziel eher. Ein ganz einfaches Beispiel sind so Moskitonetze. Die werden eben in Malaria-Gegenden verteilt. Und man fragt sich eben immer, werden die auch angewendet in den Haushalten, die diese imprägnierten, mit Insektiziden imprägnierten Netze bekommen. Und man überlegt eben immer, wenn man die den Haushalten verkauft, dann werden die mehr wertgeschätzt. Oder wenn man sie verschenkt, dann werden sie vielleicht nicht so oft angewendet, werden zwar breit verteilt, aber nicht so oft angewendet. Und da gab es dann eben eine Studie, die untersucht hat, werden diese Netze besser und systematischer angewendet, wenn sie verschenkt werden oder wenn sie verkauft werden. Das Ergebnis ist, wenn sie verschenkt werden. Und mit diesem Ergebnis hat man dann eben auch große Stiftungen beraten, die sich die Malaria-Bekämpfung auf die Fahnen geschrieben haben. Und man kann es eben heute effektiver machen. Insofern ist dieses Versprechen, dass man Überlebensfragen der Menschheit mit wirtschaftswissenschaftlichen Methoden lösen kann oder zumindest helfen kann, sie zu lösen, wird eben in ganz vielen Bereichen, gerade in der Armutsforschung, eingelöst.
Jetzt haben wir also diese 6 Überlebensfragen, die Sie vorhin schon angedeutet haben. Bringen Sie da wirklich Lösung? Was ist wirklich neu an der Forschung?
Ja, das Neue sind eben diese Tests, diese Methoden, die Sie anwenden. Und dabei kriegt man dann eben raus, dass große Ideen zwar immer ganz viel Sex Appeal haben und spannend sind und auch Freude machen, auch intellektuell Freude machen, aber dass sie in der Regel eben unterschätzen die Komplexität der Lebensverhältnisse, in denen Menschen sich entscheiden müssen oder in denen Menschen ihre Entscheidungen treffen.
Und dass wir uns im Alltag gar nicht an Theorien halten vielleicht auch.
Dass wir nicht rational handeln und dass wir eben auch nicht eindimensional handeln, sondern dass wir eben in einer komplexen Lebenssituation viele Dinge abwägen und dann erst entscheiden. Ganz interessant, finde ich, ist das Ergebnis für Freihandel. Bei Freihandel denkt man ja immer, das bekommt allen gut, im Großen und Ganzen jedenfalls. Und da finden eben diese Studien, diese kontrolliert randomisierten Studien heraus, dass Freihandel eben nicht unbedingt immer allen nützt, sondern dass es Regionen gibt, dass es Menschen gibt, dass es Personengruppen gibt, denen Freihandel nicht nutzt, sowohl in der entwickelten als auch in der nicht entwickelten Welt. Und deshalb gibt es eben dieses Plädoyer zu sagen, guckt halt einfach auch in die Regionen und findet auch regionale Lösungen und versucht nicht immer alles mit großen Ideen und großen Ideologien zu lösen.
Diese Frage zum Beispiel nach Freihandel, die kommt ja mit sehr viel ideologischem Ballast daher, wenn Sie jetzt sagen, die machen eigentlich mehr Tests statt Theorie. Ist das so eine Art postideologisches Buch?
So kann man das sagen, ja. Ich meine, die machen beide keinen Hehl aus ihren politischen Überzeugungen, stehen sie den Demokraten nahe, beide sind sie auch eher im linken Lager der Demokraten in den USA zu verorten. Aber tatsächlich ist es so, dass sie sich eher als Klempner verstehen, als Philosophen oder Mathematiker, die anspruchsvolle Themen mit anspruchsvollen Methoden lösen.
Jetzt war das Beeindruckende an den beiden und dem Vorgängerbuch Poor Economics, wo es eben um diese Armutsfragen ging, da war ja das Beeindruckende, dass das wirklich trotz dieser Materie ein echter Bestseller geworden ist. Ist das auch wieder massentauglich, dieses Buch? Auch wieder das Zeug zum Bestseller?
Absolut, das kann man super lesen. Das ist ein Buch, was interessant ist, das für interessierte Laien. Also ich würde es vielleicht nicht als erstes Ökonomiebuch lesen, wenn ich gerade erst anfange, mich dafür zu interessieren. Aber es ist tatsächlich so geschrieben, dass man es verstehen kann. Es hat ganz viele Beispiele. Es ist ein unglaublich sympathisches Buch, auch weil beide eben auch viel aus ihrem Leben und ihren Entscheidungssituationen berichten. Insofern ja, man kann es sehr gut lesen. Es ist zum Bestseller geeignet. Der Nachteil ist so ein bisschen, und man zahlt natürlich einen Preis dafür, wenn man viele kleine Versuche macht, dann muss man als Leser auch viele kleine Versuche lesen. Die sind mal spannender, mal weniger spannend, mal denkt man, Mensch, das kann man auch gut mal beim Abendbrottisch erzählen. Manchmal denkt man, das ist aber jetzt echt kompliziert, gerade beim Thema Wachstum setzen die sich natürlich auch sehr stark mit der Ideengeschichte auseinander. Da ist es eben nicht voraussetzungsfrei, aber insgesamt ein wirklich gutes, sympathisches Buch, was man empfehlen kann.
Was übrigens mit dem überraschenden Satz endet, die Wirtschaft sei zu wichtig, um sie den Wirtschaftswissenschaftlern zu überlassen. Was hat es damit auf sich?
Naja, es ist eben tatsächlich so, dass beide sagen, Wirtschaftswissenschaften sind dazu da, Probleme der Menschheit zu lösen. Und sie können es auch. Sie haben es eben bisher nur nicht immer getan. Und Politiker hören eben auch nicht immer hin, wenn Wirtschaftswissenschaftler Antworten haben. Und Menschen auch nicht. Und das, finde ich, ist schon ein Buch, wo man sagen kann, da wird für die Rehabilitation der Wirtschaftswissenschaften eine Menge getan.
Das sagt Ursula Weidenfeld über das Buch Gute Ökonomie für harte Zeiten, 6 Überlebensfragen und wie wir sie besser lösen können. Geschrieben haben dieses Buch Abhijit Banerjee und Esther Duflo. 560 Seiten, die kosten 26 € und sind bei Penguin erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Na, haben Sie heute schon einen Prozess optimiert? Das ist der spöttische Buchtitel des neuen Werks von Gunter Dück. Heute schon einen Prozess optimiert. Gunter Dück, der ist Mathematiker, Management-Experte und der fällt ja seit Jahren schon durch Bücher auf, in denen er ja sehr böse schreibt. Und in diesem aktuellen Buch, das ist gerade erschienen, da kritisiert er die ständige Prozessoptimierung durch Manager, dieses ewige Effizienzsteigern, dieses Antreiben und ja fast schon Auspressen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und darüber reden wir jetzt. Guten Tag, Herr Dück.
Guten Tag.
Was haben Sie denn dagegen, wenn Prozesse in einem Unternehmen optimal ablaufen?
Ich habe gar nichts dagegen.
Sondern?
Auf dem Buch ist vorher ein Drehknopf drauf als Logo und die Nullstellung ist gut oben, die Optimalstellung ist besser und ganz nach rechts gedreht Bullshit.
Ja.
Das heißt, man kann es übertreiben. Also ich habe gar nichts gegen Prozessoptimierung. Als Mathematiker habe ich das 10 Jahre lang betrieben. Ich habe eine Abteilung gehabt bei IBM Optimierung und Statistik, aber man kann es übertreiben. Das ist die eine Sache und auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade die neue Welt, eben die digitale, die selbstfahrende und so weiter. Wir haben jede Menge neue Industrien, die sich gerade bilden und was machen die Leute? Sie optimieren die Prozesse in ihren sterbenden Firmen. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Also sagen wir mal, das Überziehen der Effizienz ist sowieso nicht in Ordnung, weil man muss es ja optimieren und nicht maximieren. Aber in dieser Lage jetzt, wo wir in eine ganz neue Welt kommen, ist das irgendwie ganz kritisch.
Das hängt ja aber zusammen. Also diese Digitalisierung führt ja dazu, dass Unternehmen merken so, ups, also gerade alte Traditionsunternehmen, irgendwie sind wir nicht mehr so richtig aufgestellt, wir müssen innovativer werden. Und das wollen sie ja erreichen, indem die immer mehr auf Effizienz setzen, um irgendwie dann neue Synergieeffekte zu gewinnen
und dergleichen. Nein, nein, die gehen gar nicht in die Digitalisierung, sondern sie machen das weg, was jetzt offensichtlich digital besser gemacht werden kann. Also das ist sowas wie in den Firmen die Einkaufsabteilung, die ganze Lager, Logistik und so weiter. Das kann man besser machen, aber man macht das schneller und rascher, was heute mit Digitalisierung eben geht. Das Zweite ist, dass sie in der Not eben auch die Menschen dran glauben lassen. Ich habe den Untertitel deswegen so gewählt von meinem Buch,
Das Management frisst seine Mitarbeiter.
Das ist sehr ernst gemeint. Das liegt eben daran, dass so die Leute bei McDonald's zum Beispiel nur noch so kurz auf einer Taste tippen, Hamburger, Menü 3 oder so, dann macht die Maschine alles selber, dann müssen sie es noch ranschaffen. Und dann ist es so sehr digitalisiert, dass McDonald's eben vor 18 Monaten, glaube ich, so angefangen hat, alles diese Leute durch Automaten zu ersetzen. Mhm. Ja, man tippt es draußen ein und kriegt es dann. Und das passiert jetzt mit vielen Berufen. Die Leute, die Steuern, unsere Steuern kontieren bei Steueranwälten. Man kann ziemlich viele Dinge bei Rechtsanwälten einfach digital abbilden. Und es führt dazu, dass viele Menschen eben dann in ihrem Beruf fast nur noch vor dem Computer sitzen und irgendwas abhaken. Mhm. Und das ist die Vorstufe zum...
Ja, das beschreiben Sie an vielen Berufen, an vielen Branchen, dass die Arbeitsabläufe eigentlich immer mehr ja nur noch geskriptet sind. Sie haben jetzt gerade McDonald's genannt, das ist vielleicht so ein ganz augenfälliges Beispiel, wo sogar die Kunden schon sich geskriptet verhalten müssen, weil wer nämlich nicht sofort auf die Frage, welche Soße die richtige Antwort weiß, na, da ist die ganze Schlange auf den Sauer, wenn wir nicht funktionieren wie solche Automaten. Jetzt sagen Sie aber, darunter leidet die Innovationskraft der ganzen Unternehmen. Warum? Wenn die Abläufe optimal sind, warum wird da nicht alles besser?
Das hat ja nichts mit den Abläufen zu tun. Ich meine, wenn jetzt die ganze Automobilindustrie, an der Deutschland hängt, eben auf Elektromotoren und Brennstoffzellen geht, dann muss man was anderes machen. Dann geht es nicht darum, dass ich jetzt das Fließband noch ein bisschen besser mache. Eine andere Sache ist auch, dass vor allen Dingen auch auf Kosten der Menschen optimiert wird. Das wird immer vergessen. Also die Leute müssen also jetzt am besten alle noch eine Extrameile gehen und ein paar Überstunden nachschieben. Und ich habe oft gehört, dass jemand nicht befördert würde, weil er nicht so viele Überstunden hat wie der Kollege nebendran. Also das ist nicht nur effizient, sondern das ist sowas wie so ein bisschen Raub schon an den Mitarbeitern. Die werden jetzt immer mehr verdichtet, immer mehr gestresst, haben kaum noch Pausen und müssen immer zu arbeiten, am liebsten dann eben noch abends da bleiben und das in Überstunden wegschaffen, was so am Tag ausgefallen ist. Und unter dieser Beschränkung, also unter dieser quasi so ein bisschen schon so ausbeutungsnahen Situation fällt, hat man natürlich überhaupt keine Zeit mehr, an irgendwelche neue Sachen zu denken, an Innovation und so weiter. Also dieses Ganze, wir müssen nachhaltiger, innovativer, kreativer und so weiter werden, das geht gar nicht, weil die Arbeit zu sehr verdichtet ist.
Das heißt, eine solche Arbeitswelt ist nicht nur für die Mitarbeiter die Hölle, sondern sie schadet tatsächlich auch dem Unternehmen.
Ja, natürlich. Die Unternehmen müssen sich jetzt im Zuge der Digitalisierung, wie Sie mal selber sagen, neu aufstellen oder irgendwie neue Geschäftsmodelle machen. Das ist ganz klar. Also die Banken verschwinden ja jetzt langsam, die Zweigstellen. Das liegt daran, dass die Arbeit so dicht geworden ist, dass ein normaler Zweigstellenmitarbeiter auf dem Dorf nur noch 3 Stunden zu tun hat. Aber er muss 8 Stunden da aufhaben. Das geht nicht. Also wird es geschlossen. Das kann man an vielen Berufen sehen. Man muss irgendwas anderes machen. Dann geht man hin und sagt zu einer Bank, bitte, könnt ihr nicht die Reinigungsannahme und die Post mit reinnehmen, dann dürft ihr im Dorf noch bleiben, weil dann wieder 8 Stunden da sind für eine Arbeit, ja, für einen Menschen. Dann sagen die aber, wir sind aber eine Bank. Und die Post sagt, wir sind eine Post. Und die Reinigungsannahme sind, sie wollen nicht. Also man könnte jetzt neue Modelle machen, wie man die Zukunft wieder neu gestaltet oder irgendwie kreativ wird. Aber die Leute sagen einfach, wir sind das, was wir immer schon waren, 100 Jahre, und wollen irgendwie gar nicht anders denken. Und Zeit haben sie sowieso nicht dafür.
Ja, das ist ja das Ding. Also weil bislang könnte das jetzt ein bisschen so klingen, als wären das separate Themen. Aber das Verbindende ist ja, durch diesen Effizienzsteigerungsdruck fehlt die Zeit, um was Neues zu denken.
Und ja, deswegen fehlt die Zeit und die
verkrusten
Leute,
die Unternehmen.
Und die Leute sind unter zu viel Stress, dass sie überhaupt was nachdenken können. Also ich bin jetzt im kreativen Beruf immer schon tätig und dann weiß man, dass man gut aufstehen muss und einen frischen Geist haben. Und man kann jetzt forschen zum Beispiel nicht mit Kopfschmerzen oder so. Bücher schreiben sowieso nicht. Und man muss irgendwie gut gelaunt sein und so weiter. Das geht nicht mit so einem 12-Stunden-Tag und Hetze.
Dahinter steht ja auch so ein bisschen ein Menschenbild, das sich da durchgesetzt hat. Man könnte nun denken, irgendwie Menschen arbeiten eigentlich gerne, sie wollen wirksam sein, sie wollen sich entwickeln und die Manager sind dazu da, dass sie dabei helfen. Also eigentlich eher so Mentoren, und das Einzige, was die falsch machen könnten, wäre vielleicht die Mitarbeiter zu demotivieren. Das ist aber nicht das Menschheitsbild, was da steht. Was für ein Menschenbild herrscht vor mittlerweile?
Das Menschenbild, das kreist natürlich um das Geschäftsmodell. Wenn ich ein Geschäftsmodell habe, wie McDonald's zum Beispiel, dann ist der einzige Parameter, den ein Manager jetzt noch machen kann, schnell, schnell, schnell zu machen und die Mitarbeiter so einzusetzen, dass sie also immer zu tätig sein müssen. Mhm. Und wenn das der Parameter ist, also wenn sie Chef sind und sie sollen nur sozusagen durchsetzen, dass die Leute schnell sind, dann kriegen sie einen Hass auf Leute, die da eine Minute auf dem Gang lang stehen. Ja, sie werden als Manager selber gebeutelt, wenn sie die Umsatzziele nicht machen oder die Zahlen nicht machen. Und dann sehen sie, dass sich Leute unterhalten oder kurz mal eine Stunde Sekt aufmachen für eine Geburtstagsfeier, was früher völlig üblich war. Das wird alles verboten. Und dann kriegt man natürlich so ein negatives Menschenbild, dass Leute eigentlich nicht arbeiten wollen. Also alle Leute, die da rumstehen oder eine Pause machen oder 5 Minuten verklüngeln bei der Mittagspause, die mag man dann nicht mehr so gern. Und dann kommt so ein düsteres, negatives Menschenbild zustande.
Wenn man Ihr Buch liest, könnte man den Eindruck gewinnen, dass fast alle Menschen, die im Management arbeiten, irgendwie schlechte Menschen sind. Das stellen Sie aber auch klar, das ist nicht der Fall. Sie
Nein, sagen, ich habe das 3 oder 4 Mal geschrieben.
Ja, ja. Sie sagen, wenn man mit denen mal irgendwie privaten Kaffee trinkt, das sind eigentlich feine Menschen, die selber darunter leiden, wie es ist. Warum verhalten die sich dann trotzdem im Büro, in der Firma so?
Weil sie selber unter Stress stehen und das so müssen. Wenn man hingeht zum Chef und sagt, ich brauche einen neuen Computer, das funktioniert nicht und das geht so nicht weiter, dann sagt er, wir haben Einstellungsstopp oder Einkaufsstopp oder will ich nicht oder wir haben kein Geld und hau ab, so ungefähr. Wenn man beim Feierabend hingeht und sagt, können Sie nicht verstehen, dass ich irgendwie Schwierigkeiten beim Arbeiten habe, dann sagt er, ja, das kann ich schon verstehen haben und vielleicht versuchen wir doch was. Der Stress ist so groß, dass unsere Arbeitswelt sich irgendwie für Literaturfreunde in Dr. Jekyll und Mr. Hyde irgendwie spaltet. Ja, also, dass man am Tag als Privatmensch eigentlich gut ist, aber in der Arbeit böse wird, weil man dazu gezwungen wird.
Am Ende Ihres Buches, wie sich das für ein Sachbuch gehört, haben Sie natürlich auch ein paar Empfehlungen, was sich denn jetzt ändern müsste. Sie schreiben schon auch gleich dazu, es gibt jetzt nicht so ein Universalrezept. Trotzdem, was wäre so der erste konkrete Schritt, den man machen müsste?
Das ist schwierig. Einmal, dass man ich habe auch mal ein Buch vorher geschrieben, Schwarmdummheit, das ist mein bisheriger Bestseller, wo ich die Dummheiten im Management angeklagt wird. Und eine Dummheit ist, das Optimum mit dem Maximum zu verwechseln. Also ein Optimum bedeutet wirklich, wie der Knopf auf meinem Buchcover, dass man nachdenkt, was ist der richtige, was ist die beste Form von Stress und wie und wo arbeiten die Mitarbeiter am besten. Das wird ja nicht nachgedacht, sondern man macht maximalen Stress. Und da jammer ich ein bisschen, dass die Betriebswirtschaftler, die alles so genau wissen und alle genau nachrechnen, einfach nicht nachrechnen, was das Optimum ist, sondern einfach stur, dumm sozusagen das Maximum nehmen. Also man muss den Stress ein bisschen wieder zurückfahren, was alle ja wissen. Sie selber als Person ja auch am Abend.
Das sagt Gunter Dück und er hat das Buch geschrieben. Heute schon ein Prozess optimiert? Das Management frisst seine Mitarbeiter. Das Buch, das umfasst 328 Seiten, kostet 24,95 Euro und ist bei Campus erschienen. Dankeschön, Herr Dück.
Alles klar, danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn wir in die USA gucken, auf den Vorwahlkampf, dann ist es ja ziemlich erstaunlich, wie heftig da schon wieder um die Krankenversicherung für alle gestritten wird. Zumindest aus europäischer Perspektive finde ich, da wirkt es doch eigentlich sehr selbstverständlich, dass jeder und jede zum Arzt gehen können muss. In den USA, da sind sogar Menschen gegen eine solche Krankenversicherung, die eigentlich davon profitieren würden, weil sie sich zum Beispiel bevormundet fühlen durch den Staat oder weil sie eben Angst haben, dass das die Wirtschaft schadet, dass das der Wirtschaft schadet und Jobs gefährdet. Ist das also der Preis des Profits? Der amerikanische Ökonom Joseph Stiglitz, der hat ein Buch geschrieben mit genau diesem Titel, Der Preis des Profits. Und die Journalistin Hanna Bethke, die hat sich dieses Buch angesehen. Hallo.
Hallo.
Tja, jetzt habe ich gerade schon die Krankenversicherung genannt im Untertitel. Da schreibt er sogar ein bisschen pathetisch, wir müssten den Kapitalismus vor sich selbst retten. Was meint er damit? Sowas wie die Krankenversicherung?
Es ist ein Teil davon, aber vor allem rekurriert es erstmal darauf, dass der Kapitalismus vollkommen aus den Fugen geraten ist. Er ist entfesselt. Das zeigte sich besonders deutlich in der Finanzkrise 2008. Aber es ist, sagt Stiglitz, seitdem nicht besser geworden. Also man kennt diese Schere, die so auseinandergegangen ist. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Um ein paar Zahlen zu nennen, 90% der Bevölkerung haben in Amerika ein stagnierendes Einkommen. Spitzenverdiener verdienen immer mehr. 40% der Amerikaner können nicht mal $400 für Notfälle ausgeben, wie zum Beispiel eben ärztliche Behandlung, die sie selber bezahlen müssen. Und das Gesamtvermögen der 3 reichsten Amerikaner übersteigt das der unteren 50% der US-Bevölkerung zusammengenommen. Und Stiglitz sagt, Ja, dass eines der Krebsgeschwüre der amerikanischen Gesellschaft außerdem darin bestehe, dass wir eine starke ethnische und geschlechtsspezifische Diskriminierung haben. Eine Rassentrennung sozusagen bis in die Armut zeigt sich sehr viel stärker bei farbigen und schwarzen Menschen und kein ökologisch nachhaltiges Wirtschaften in Zeiten des Klimawandels. Und das alles zusammengenommen führt zu einer moralischen Verkommenheit, die sich negativ auf unsere Identität auswirkt. Vorherrschend sind Habgier, Profitsucht, Egoismus. Und all das ist der Grund, warum wir den Kapitalismus vor sich selbst retten müssen.
Moralische Verkommenheit, so kennen wir Stiglitz ja auch. Er ist ja alter Kämpfer gegen totale Marktliberalität, ist ein alter Keynesianer, also spricht eher für Regulierung der Märkte sich aus. Ist das einfach nur eine Wiederholung dessen, was wir alle schon von ihm kennen?
Ja, es sind dort viele Wiederholungen enthalten, aber was neu ist, ist seine, also jedenfalls in Buchform, ist seine radikale Kritik an Trump. Und auch im Übrigen, er spricht sich gegen das bedingungslose Grundeinkommen aus. Aber um nochmal kurz auf Trump zu kommen, da nimmt er vor allem die Steuerreform von 2017 heraus und beschreibt das als einen Dammbruch, weil das zu noch größerer Ungleichheit geführt habe. Das sind nämlich Steuern gesenkt worden, also Steuern der Spitzenverdiener. Es gibt jetzt noch mehr Steuerschlupflöcher. Und Stiglitz kritisiert auch, das ist gar nicht in einem transparenten Verfahren beschlossen worden. Es gab keine Ausschussanhörung offenbar. Und ein Ziel ist auch die Abschaffung der Krankenversicherungspflicht. Also das, worum Obama so mühsam gekämpft hatte. Mhm. Und er nennt es so, das sind Reformen in Zeiten der Trumponomics. Und das zeige, wie weit sich Amerika vom Idealismus seiner Gründungszeit entfernt habe. Es ist so typisch amerikanisch, immer wieder zurückzukommen auf die Gründerväter und hier eben auf den Abstand davon, dass Trump eigentlich im Prinzip gar nichts mehr damit zu tun hat. Und das führt dazu, dass die Demokratie in Gefahr gerät, weil es auch ein Ineinanderwirken von Politik und Wirtschaft gibt. Also wenn wir ökonomische Ungleichheit haben, führt das zu politischer Ungleichheit und die wiederum verschärft die ökonomische Ungleichheit.
Was dann so an Mitteln dagegen immer genannt wird, ist eben zum Beispiel diese Krankenversicherung, die ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe. Auch das Grundeinkommen, das Allgemeine. Sie haben gerade gesagt, da ist er dagegen. Das finde ich überraschend. Was schlägt er denn so vor? Was sollte man tun?
Er bezeichnet das als eine progressive Agenda, die er da jetzt entwickelt und sagt, wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag. Das ist ein bisschen hochgegriffen, weil er jetzt keinen Systemwechsel will, sondern er will eine soziale und nachhaltige Marktwirtschaft. Weg von der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik hin zu einer staatlichen Regulierung und er setzt hier in der Tat auf eine öffentliche Option. Und auch das ist ganz interessant. Also das heißt, der Staat soll zentrale Aufgaben der Daseinsversorgung übernehmen können. Das heißt, die Amerikaner haben die Wahl, ob sie den staatlichen Weg wählen oder doch im privaten Sektor bleiben. Und das bezieht sich auch auf Bildungseinrichtungen zum Beispiel. Also dass die Studiengebühren, die ja sehr viel höher sind als bei uns, gesenkt werden, dass die Sozial- und Arbeitslosenversicherung ausgebaut wird und es eben vor allem eine gesetzliche Krankenversicherung gibt oder die Möglichkeit dazu.
Wenn wir uns mal die Machart, den Stil des Buches angucken, ist das ein Buch, für das ich besser Ökonomie studiert haben sollte? Oder an wen richtet er sich? Wie verständlich, wie allgemein verständlich schreibt er?
Nein, man braucht gar nicht, also man kann das im Prinzip auch lesen, wenn man keine Ahnung hat von Wirtschaft, weil das sehr allgemeinverständlich geschrieben ist. Das ist ein Vorteil bei Stiglitz, das ist eigentlich, finde ich, fast immer so. Und wenn so ökonomische Begriffe kommen, meistens erklärt er sie. Also man kriegt eine Vorstellung davon, wovon er redet. Es ist in dieser Kapitalismuskritik, die dann natürlich sehr, sehr aufscheint, finde ich persönlich das ein bisschen ermüdend manchmal. Also je nachdem, wie viel man dazu schon so gelesen hat.
Wie viele Stiglitz-Bücher man schon kennt, ja.
Ja, genau, ja, oder auch nicht nur Stiglitz, sondern so allgemein kommen diese kapitalismuskritischen Bücher. Und jetzt gar nicht unbedingt, weil das alles falsch wäre, sondern weil das so, oh, man hat es so oft gehört und dann kommt immer dieses Entmündigung, Entmachtung, Täuschung und immer wird dem Kapitalismus eine systemimmanente Neigung zur Manipulation zugeschrieben. Und ich denke, mir könnt ihr euch nicht mal was Neues einfallen lassen. Aber für deutsche Leser ist es trotzdem sehr erhellend, weil es eben zeigt, also eigentlich fast alles, was Stiglitz da fordert, das gibt es bei uns zum Glück. Ja, also wir haben einen sehr ausgeprägten Sozialstaat und das zeigt dann doch nochmal die großen Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland. Und zwar also systemisch, aber auch in der Denkungsart. Also dieses Denken, dass die Amerikaner für ihr Glück selber verantwortlich sind.
Hanna Bethke hat das Buch gelesen, Der Preis des Profit von Joseph Stiglitz. Wir müssen den Kapitalismus vor sich selbst retten, so heißt der Untertitel. 368 Seiten, die kosten 25 Euro und sind im Siedler Verlag erschienen. Und gleich geht's um noch einen Preis des Profits, nämlich, dass das Wohnen ja immer teurer wird, zumindest in den Großstädten und Metropolen. Und da haben wir gleich einen Schweizer Stadtplaner zu Gast, der fordert da eine grundsätzliche Wende am Immobilienmarkt.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ein eigenes Haus bauen oder eine Wohnung kaufen, das ist ja so für viele der bürgerliche Traum schlechthin. Nur, wie will man eine Wohnung kaufen, wenn schon die Miete kaum noch zu bezahlen ist? Die Preise und die Mieten, zumindest in den Metropolen, die sind ja in den letzten Jahren unfassbar gestiegen. Da ist zwar gerade ein bisschen Ruhe eingekehrt, trotzdem, es herrscht massive Wohnungsnot. Diese Woche ist ein Buch dazu herausgekommen, Die neue Krise der Städte heißt es. Ernst Hubeli hat es geschrieben, der ist Architekt und Stadtplaner und hat das Institut für Städtebau an der TU Graz geleitet. Guten Tag, Herr Hubeli.
Guten Tag.
Ja, Sie behaupten in Ihrem Buch, diese Wohnungsnot, die sei kein Unfall, die sei kein Kollateralschaden, sondern die sei gewollt. Sie schreiben, die Wohnungsnot ist das Geschäftsmodell der Immobilienbranche. Können Sie das erklären?
Richtig, das ist eigentlich ein zynisches Geschäftsmodell. Und das zynische Modell besteht ja darin, dass es ein Interesse ist vom Markt, dass ein geiziges Angebot vorhanden ist. Also je weniger, desto besser, weil das geizige Angebot preistreibend ist. Das ist insofern ja absurd, weil eigentlich das Wohnen ein Grundrecht wäre. Das ist in allen Verfassungen enthalten, das Recht auf Wohnen. Aber dieses Gesellschaftsmodell widerspricht vollkommen diesem Recht, weil der Wohnungsmarkt profitiert von der Wohnungsnot. Und der zweite Aspekt ist ja auch ein qualitativer. Mit diesem geizigen Angebot gibt es ja auch keinen qualitativen Anspruch, weil jede Wohnung ist begehrt, auch jede Schrottwohnung, weil man nicht wählen kann. Der freie Markt erzählt, auf dem freien Markt kann man wählen. In der Realität ist das mit Handys oder mit anderen Waren so, aber nicht beim Wohnen.
Sie behaupten ja, es würden en masse Wohnungen gebaut, die keiner brauche. Und damit meinen Sie nicht das, was viele sagen, dass halt zu viel im Luxussegment gebaut würde, sondern Sie sagen, es seien ganz grundsätzlich die falschen Wohnungen. Wie meinen Sie das?
Genau, das ist ja die Folge davon. Wenn der Markt sich gar nicht fragen muss, was sind die Bedürfnisse, dann muss er ja sich auch nicht um eine gewissermaßen volkswirtschaftliche Legitimation kümmern. Es ist längst bekannt, dass eine starke Tendenz zu postfamiliären Haushalten sind, also die Haushalte im Sinn der 50er, 60er, also noch 10% circa in den Städten.
Also so Mama, Papa, Kind.
Genauso die klassische, also Mama, Papa, Kind, ein Blick ins Grüne und ein Volkswagen. Also dieses Modell 50er Jahre ist eigentlich längstens ein Auslaufmodell, aber die Hauptproduktion Wohnungsbau geht immer noch in dieses Schema, also Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche. Dabei haben sich die Lebensformen vollkommen verändert. Also zum Beispiel gibt es sogenannte lokale Urbaniten, die haben gar kein Interesse mehr, in eine solche Wohnung zu wohnen. Auch sie wollen in einer kleinen Wohnung wohnen. Die Grundfunktion, sie leben mehr in der Stadt als zu Hause.
Wenn
die
ich das
leben
beides,
vollkommen anders. Oder?
Ja, wenn ich das beides zusammennehme, dann sagen Sie, die Immobilienwirtschaft produziert die falschen Wohnungen und sie produziert zu wenig, um Knappheit zu haben. Warum taucht dann nicht jemand Neues auf und baut einfach die richtigen Wohnungen und wird richtig reich damit?
Ja, also die gemeinnützigen, die genossenschaftlichen Bauträger sind ja immer eine Alternative gewesen. Die sind aber eben mit der Deregulierung und der Verhökerung von städtischem Wohneigentum an Private ist dieser Anteil, der freier wäre in der Entwicklung von Wohnkonzepten. Die sind auch ständig unter Druck, die gemeinnützigen und städtischen, weil wenn sie Land, Boden dazu kaufen wollen, ist die Chance gar nicht mehr da, weil die Bodenpreise so hoch geworden sind im privaten Sektor, dass es unmöglich ist, gemeinnützig etwas noch umzusetzen.
Das ist ja ein Kernproblem, die Bodenpreise. Denn Sie schreiben das auch und Sie rechnen das vor, dass bis zu einem Drittel in städtischen Lagen der Immobilienpreise eigentlich der Bodenpreis ist. Und Boden lässt sich eben nicht produzieren. Und da schlagen Sie vor, die Böden zu sozialisieren, zumindest den Boden verdammt hoch zu besteuern. Würde das die Wohnungen nicht noch teurer machen?
Es braucht natürlich nicht nur eine Maßnahme. Das ist ja auch in Berlin jetzt in Diskussion. Also, dass der Boden sozialisiert werden muss, ist ja auch ein innerkapitalistisches Problem. Das heißt, inzwischen sind die Immobilienwerte bei 217 Billionen weltweit. Das ist mehr als das gesamte Bruttosozialprodukt auf der ganzen Welt. Das heißt, es kann ja nicht so weitergehen, außer man sagt, die Leute müssen 100% von ihrem Einkommen an das Wohnen abgeben. Und der Grund sind eben nicht unbedingt die Mietpreise, sondern der Boden. Es gibt ja viel leerstehende Häuser. Das ideale Kapital für eine Immobilienspekulation ist der Boden. Man braucht gar kein Haus darauf zu stehen, keine Immobilie, weil der Boden steigt im Preis, leistungsfrei. Ohne Produkt, ohne nichts. Das ist in den letzten 30 Jahren in Städten pro Jahr, schätzt man auf etwa 10% pro Bodenquadratmeter, ist der Preis einfach angestiegen. Hm. Ohne nichts, ohne etwas zu tun.
Und deswegen gucken Sie eben sehr zentral.
Das geht eigentlich nicht anders als durch eine Enteignung. Der Boden ist wie Luft, sagte ja Engels vor 150 Jahren. Der gehört an.
Deswegen gucken Sie in Ihrem Buch auch sehr zentral auf die Stadt Berlin, wo eben gerade heftig gestritten wird um Enteignungen von Wohnungsgesellschaften oder zumindest Vergesellschaftung von Wohnungen oder eben auch Boden. Und ich habe den Eindruck, dass Sie glauben, Berlin ist so ein bisschen das Spielfeld, wo gerade neue Möglichkeiten und Grenzen ausgetestet werden, dass die ganze Welt da drauf guckt. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man das vergleicht mit Dublin zum Beispiel, wo die Wohnungskrise und Wohnungsnot noch etwas prekärer ist als in Berlin, ist es doch in dem Sinne überraschend, dass in Berlin nun ein Aufbegehren stattfindet. Das braucht ja eine Konstellation von Medien wie Tagesspiegel, der Freitag, Humboldt-Universität und so weiter. Die haben sich alle beteiligt an den Analysen und an den Vorschlägen, was man nun gegen diese Wohnungsnot machen kann. Und das ist insofern im Moment einmalig, aber es kann sehr gut eine Kettenreaktion geben. Zum Beispiel München versucht jetzt auch einen Mietendeckel zu etablieren. Oder Paris, das eine Mieterobergrenze auch festlegen will. Also diese politische Lösung von der Wohnungsnot, die scheint nun aufzuflammen. Und ich glaube, Berlin ist am interessantesten, weil die Diskurse, die da geführt wurden, gehen sehr weit, sind sehr gründlich und auch nicht im Sinn einer Revolution. Es ist ja gewissermaßen eine Notbremse, die gezogen wird. Und das soll rechtlich konform und demokratisch ablaufen.
Und das beobachten Sie ja mit viel Sympathie in Ihrem Buch. Sie haben vorhin schon Engels zitiert, im Buch zitieren Sie auch viel Marx. Ich würde sagen, Sie machen aus Ihrer politischen Haltung da kein Hehl, was ich sehr angenehm finde, weil Sie sehr ehrlich sind. Gleichzeitig frage ich mich, an wen richten Sie sich eigentlich? Wollen Sie, wenn Sie so argumentieren, jemanden erreichen, der nicht eh schon Ihrer Meinung ist?
Ich glaube, es geht in dem Fall jetzt nicht mal um eine Meinung, es ist eine Analyse. Es geht eigentlich um Wahrheit.
Na ja, gut, Ihre Wortwahl ist schon stark gefärbt, auch wenn Sie Argumente gegen Enteignung zum Beispiel als marktreligiös bezeichnen und so. Das ist so ganz neutrale Sprache ist das nicht.
Nein, ich neige zu einer gewissen Polemik, aber inhaltlich ist es, glaube ich, nicht ideologisch oder nicht mal parteipolitisch orientiert. Ein Beleg ist zum Beispiel, dass der Spiegel, der ja jenseits von jedem ideologischen Verdacht ist, geschweige denn linksextrem, der gleichen Meinung ist wie ich. Also die Enteignung in Berlin ist eine Frage der Vernunft, nicht eine Frage von Kommunismus oder nicht. Also wir haben ein konkretes Problem, das politisch gefärbt ist, selbstverständlich, aber es ist nicht ein ideologisches Problem.
Mögen Sie ganz zum Schluss unseres Gesprächs einen kleinen Blick in die Zukunft wagen? Was glauben Sie, welche Signalwirkung wird von den Debatten in Berlin ausgehen?
Erstens glaube ich, dass diese globalen Immobilienmärkte mit ihren Hochfrequenzspekulationen, also alle Stunde werden 35 Mal ganze Stadtteile verkauft, gekauft, verschuldet, dass das an die eigene Grenze kommt. Es braucht einerseits eine Notbremse in diesem Handel, weil die Leute ja nicht 100% von ihrem Einkommen für die Wohnung bezahlen können. Also das geht nicht. Zweitens ist dieser Markt, dieser globale Immobilienmarkt, zerstört ja die Beute selbst, nämlich die Stadt. Wenn eine Stadt verödet, im Sinn, dass sich nur noch die Reichen treffen, sich selbst treffen, das ist der zweite Grund. Das wird man in Europa, glaube ich, politisch nicht zulassen, diese Entwicklung der Städte, eben auch im Sinn von einem angenehmen Alltagsleben, das mit diesen Geschäften natürlich auch zerstört wird.
Ernst Hubeli, er ist Architekt und Stadtplaner und er hat das Buch geschrieben, Die neue Krise der Städte zur Wohnungsfrage im 21. Jahrhundert. Wir haben jetzt über das Geschäftsmodell der Stadt gesprochen, es steht aber noch viel mehr drin in dem Buch, über neue Wohnformen, über den Zusammenhang von Zuhause und Heimat, über Sesshaftigkeit und Nomadentum, eine ganze Menge steckt da drin. 192 Seiten für 15 Euro im Rotpunkt Verlag erschienen. Herr Hubeli, Dankeschön.
Danke Ihnen auch.